Ja, heute sind wir in Rüttenscheid, in der Kanzlei, in der Anwaltskanzlei von Jörg Küpper-Fahrenberg vom Essener Bürgerbündnis Freie Wähler, EBW. Und wir sitzen hier im Büro, schöner großer dunkelbrauner Tisch, Jörg Küpper-Fahrenberg mit dem blauen Hemd. Und ja, wir sehen hier schon einige Bilder an der Wand, kunstvolle Bilder, da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber erstmal die Frage an Sie, ja, wieso haben wir uns hier getroffen in der Kanzlei?
Ja, man muss ja wirklich sagen, die meiste Zeit meines Lebens verbringe ich tatsächlich hier. Also ich bin relativ früh morgens hier, 7:45, halb neun, und gehe manchmal nach 10, manchmal nach 12 Stunden raus. Und von daher ist das eigentlich mein Home. Ne? Also am Wochenende tatsächlich weniger, weil da nutze ich dann doch schon die Zeit für Familie. Und aber die meiste Zeit schon hier im Büro, ja, in diesen vier Wänden.
Jetzt kommt noch der Wahlkampf ja eigentlich obendrauf. Wie lang ist denn so der Tag im Moment? Also ist es manchmal dann noch eine Stunde länger, weil man sagt, ja, jetzt irgendwie noch
Ja.
mal was für die Politik muss ich auch noch tun.
Also es ist tatsächlich noch wesentlich länger. Also es ist jetzt allein durch das Plakate aufhängen, das ging ja auch ein bisschen durch die Medien und das hat echt noch die letzte Zeit auch noch rausgenommen und dann auch bis 4 Uhr nachts dann Plakate aufgehängt. Jetzt ein paar mussten wir ja leider nachbessern, weil ja da so ein paar Kabelbinder fehlten an den Seiten und dann fahre ich dann halt auch mit so einem Tritt, also kleine Leiter, dann los und habe dann Kabelbinder dabei und drehe noch meine Runden. Und wo ich sehe, repariere ich das sofort. Und von daher war ich gestern irgendwann so um 9:30, glaube ich, zu Hause. Und oh.
Ja, das machen Sie auch alles selbst dann, mit
Ja,
den,
ja,
ja,
ja.
okay.
Also das ist ja schon auch die Herzenssache, muss ich sagen. Also ich bin ja relativ spät reingekommen eigentlich in die Politik und bin ja dann gefragt worden, ob ich es machen will und wirklich machen will und wirklich, wirklich machen will. Und ich habe dann dreimal Ja geantwortet und dann war ich dabei. Ne? Aber es ist okay. Aber deswegen mache ich es auch jetzt auch richtig und spannend, muss man sagen.
Ja, wie ist das denn für Sie, sich so oft am Straßenrand zu sehen auf einmal?
Komisch. Echt komisch. Ja. Also am Anfang habe ich mit dem Bild natürlich ein bisschen gehadert, weil man die Selbstreflexion ist schwierig. Aber ich habe mich daran gewöhnt an mein Gesicht. Ja. Ja, man sieht sich selber am wenigsten selber. Nicht? Also außer man guckt in den Spiegel, dann das Gegenüber, wie Sie jetzt, ne? Und die sehen dann häufiger. Und deswegen ist das gewohnter für den Gegenüber als für mich. Ne?
Ja, das stimmt. Sehen Sie zu Hause im Moment mehr als nur das Schlafzimmer?
Ja, also zu Hause ist zu Hause. Es ist sozusagen die kleine Festung der Persönlichkeit. Und ich habe ja Familie, meine Frau und ein jüngerer Sohn. Und das ist schon ein sehr wichtiger Bereich auch. Ne? Ein bisschen zurückziehen, klar. Und einfach die freie Zeit zu genießen mit den Lieben zu Hause. Ne?
Ja, welche Aufgaben fallen denn im Haushalt gerade hinten rüber, wenn Sie jetzt im Wahlkampf auch noch so wenig Zeit haben dann für andere Dinge?
Das wird sehr paritätisch geteilt. Also meine Frau ist ja auch selbstständig und die ist in Steele in der Praxis. Und die sieht es mir nicht nach, dass ich jetzt noch einen Drittjob habe. Aber sie sagt, nein, ist völlig in Ordnung. Das war ja vorher geklärt gewesen. Und ich mache zu Hause genauso mit wie vorher. Ich koche ja auch sehr gerne und auch ich meine auch besser als meine Frau. Da gibt es, glaube ich, keinen Streit, aber die kann andere Sachen. Die ist handwerklich sehr extremst begabt und da stecke ich dann zurück wieder.
Ah, okay.
Ja.
Ja, jetzt sind Sie Rechtsanwalt. Ich meine, das liegt ja auch so ein bisschen in der Familie, wenn man sich Ihre Familie mal anschaut.
Ja.
Was für einen Anteil hat denn die Familie daran, dass Sie letztendlich auch Anwalt geworden sind?
Maßgeblich, würde ich sagen. Also der Onkel Wolfgang, Dr. Wolfgang Küpper-Farnberg, ich glaube, zumindest in manchen Kreisen eine relativ große Lichtgestalt, hat mich schon dazu gebracht, zu diesem Beruf. Ja, und der hat das ja, ich kenne ihn ja, kannte ihn jetzt mittlerweile von Kindesbeinen an und hat mich sehr imponiert mit seiner Art und war auch schon Vorbild für mich dann auch. Ja,
Hätten Sie sich dann auch was anderes vorstellen können?
wollte eigentlich Architektur studieren. Und musste wegen des NCs dann und wegen Bundeswehrzeit, konnte ich dann über Bauingenieurwesen so eine Art Wintersemester-Einstieg machen. Dann konnte man die Bundeswehrzeit verkürzen, und, also ansparen. Und da habe ich Bauingenieur angefangen, um dann hintenrum dann ins also Architektur reinzugehen. Mhm. Allerdings Bauingenieurwesen, Respekt, die das machen, das ist wirklich hart. Das ist wirklich hart. So viel Mathe, Mechanik, Physik, brutal. Und da habe ich dann schnell gemerkt, das wird nicht dein Weg sein. Und bin dann schnell umgeschwenkt zu der zum Plan nicht B, sondern 1B vielleicht.
Mhm. Aber Anwalt ist ja wahrscheinlich auch nicht viel einfacher, oder?
Nö, schon anspruchsvoller. Also das Studium fordert einen schon bis an die Grenzen, muss man sagen. Also ist das ist so ein Triathlon im Kopf, muss man sagen. Und da muss man wirklich so viele Sachen gleichzeitig können, verarbeiten, umsetzen können. Das ist hardcore und man ist auch wirklich deswegen auch wirklich froh, wenn man es geschafft hat. Das ist,
ja, jetzt lernt man natürlich im Laufe der Zeit auch viele Menschen kennen, viele persönliche Schicksale, viele Härtefälle vielleicht auch. Hat Sie das auch irgendwo verändert oder vielleicht einen Blick auf die Menschen?
Ja, ich denke mal, ich bin ein recht empathischer Mensch, bezeichne ich mich mal selber. Andere mögen anders urteilen, aber ich fühle schon auch mit, wie manche Menschen denken, was sie für Probleme haben. Und manchmal sagen, also ich rede zu lange mit denen, ich höre mir zu viel an und ich mache es aber wirklich gerne. Und weil ich die Geschichten auch mitnehme und ich versuche auch wirklich den Leuten dann zu helfen. Und wenn es dann halt 10 Minuten länger dauert, dann dauert es halt eben länger. Mhm. Und ich nehme die Sachen dann schon mit auf. Also ich nehme sie mit, ich verarbeite sie auch, überlege auch später weiter, was man machen kann. Und emotional bin ich schon manchmal dabei, wenngleich ich natürlich mit meinem Beruf rational bin. Mhm. Aber ich versuche das sozusagen zu verbinden. Mhm. Nach außen hin rational zu arbeiten. Und Juristerei ist halt auch manchmal sehr spröde und sehr, sehr formal auch. Ja, und da sind Emotionen nicht immer angebracht, die filter ich dann raus. Aber für den Mandanten, denke ich mal, ist es wichtig und angebracht, auch die persönlichen Probleme auch mitzunehmen.
Mhm. Nehmen Sie dann auch ab und zu mal was mit nach Hause oder können Sie das, sobald Sie hier die Kanzlei verlassen, auch hinter sich lassen? Also manche Fälle
schafft man
sind ja
nicht immer. Ganz schlimm fand ich diesen Fall von dieser Gina, die auf der Autobahn A52 da umgekommen ist durch den Autounfall. Die Geschichte hat mich sehr mitgenommen, muss ich sagen. Also das fand ich sehr hart. Also ich habe die Mutter begleitet über die ganzen Verfahren und das für mich persönlich fand ich es auch sehr schwer, sehr hart, weil die auch auf dem Grassdorf-Gymnasium war. Und das hat mich schon mitgenommen. Also die Geschichte habe ich auch über die Jahre hin mitgenommen und auch sehr persönlich begleitet, fand ich.
Ja. Mhm. Ja, inwieweit formt so ein Job, den Sie machen, auch so das Bild unserer Gesellschaft? Sie haben viel natürlich mit Kriminalität auch irgendwo zu tun wahrscheinlich, zumindest auch im Gerichtssaal. Spannende Menschen, die da auch in Anführungsstrichen dann da sind. Und inwieweit formt das so dieses Bild in Ihnen, wie die Gesellschaft hier so tickt und wie sie so drauf ist?
Man kriegt einen relativ guten Querschnitt der Bevölkerung mit. Mhm. Ich mache jetzt relativ wenig Strafrecht. Ich habe früher viel gemacht am Anfang, hatte sich angeboten durch meinen Onkel. Habe dann aber irgendwann umgeschwenkt und bin ja dann eigentlich in so einen gewerblichen Rechtsschutz reingegangen. Das ist ja eine komplett andere Geschichte. Das ist Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht. Mhm. Da hat man ein anderes Klientel als natürlich der Strafverteidiger. Mhm. Wir haben natürlich ein paar Sachen mal mitbegleitet, macht dann auch ein paar andere Rechtsgebiete. Mhm. Dann kommt aber auch dann eben die Tante Erna an mit ihrer kaputten Kaffeemaschine und die kleine Arbeitsrechtssache und die Mietstreitigkeiten. Und ich lasse es mir nicht nehmen, diese Probleme mitzunehmen, weil ich finde teilweise total spannend, diese Charaktere kennenzulernen, die Leute zu kennen und dann gerade auch im Ruhrgebiet halt. Das ist so, wenn die mit so einer klassischen coolen Ruhrgebietssprache rüberkommen, ne, da bietet die Maschine, da ist kaputt gegangen, da hilft sie mir mal. Ne, die ist gleich in dieses platte Du rein, und aber trotzdem immer korrekt, höflich und das ist für mich Ruhrgebiet, das liebe ich auch. Ne, und deswegen mache ich das auch gerne.
Ja, Sie haben gerade schon gesagt, so der Tag ist auch ohne die Politik relativ lang, haben Sie gut zu tun, dann haben Sie noch ein paar Hobbys natürlich. Was hat Sie denn bewogen, jetzt noch die Politik oben drauf zu setzen, also in die Politik zu gehen?
Eigentlich die Missstände. Also mich hat vieles genervt. Und es fängt dann immer damit an, dass man dann irgendwas liest. Und man in sozialen Medien ist es präsent, man kommentiert es, man schreibt was rein, das gefällt mir nicht, das finde ich doof. Naja, und dann irgendwann, man hat da das Gespür dafür da, sagen kann, gut, vielleicht kann ich ein bisschen mehr machen, als nur immer bei Facebook, Insta irgendwas reinzumeckern und hier und da. Ich bin ja dann von Natur aus auch schon ein Typ, der gar nicht was handelt, ja, was macht. Ich bin durch Selbstständigkeit ist das sozusagen angelernt. Und dann habe ich dann irgendwann das Gespräch mit Leuten vom EPE gekriegt. Und der Wilfried Adami war dann so ein bisschen Kontaktpunkt. Und der hat dann gesagt, komm doch mal vorbei. Ne? Dann, wenn du hier immer was meckern willst oder was gestalten möchtest natürlich, ne? Dann komm doch mal vorbei bei uns. Ne? Und dann dachte ich, boah. EBW, ja, so kleiner Haufen, ne, kennt man so. Ich kenne ein paar andere noch aus der alten Garde und dachte ich so, naja, gut, ich gehe mal vorbei. Und dann fand ich es so interessant, muss ich sagen, weil da wirklich jeden Montag eine Sitzung ist und da werden alle Ratsentscheidungen durchgesprochen, also nicht alle, aber viele, durchgesprochen. Und das hatte ich so bis dato nicht kennengelernt. Dann wird dieser Antrag gestellt von der Partei, dann wird das gemacht, dann wird so entschieden, wie denkt ihr darüber, was sollen wir machen? Und da dachte ich so, das ist ja wirklich konstruktiv, da ist ja wirklich, da passiert ja was. Ne? Ob man das umsetzen kann mit unseren bisherigen Prozentzahlen und 3 Ratsmitgliedern, ist eine andere Sache. Aber ich fand die Gestaltungsmöglichkeit und den Einblick in den Ratssaal, fand ich total spannend. Und da habe ich gesagt, Mensch, das finde ich gut, das ist...
Ja. Also EBB war eher zufällig oder haben Sie sich das auch bewusst dann vorgenommen, ja, das ist auch die Partei oder die Fraktion, die ich mir durchaus vorstellen kann?
Ja, weil für mich war die Unabhängigkeit, die war für mich entscheidend. Das, ich kenne genug aus der CDU, auch so Familie, auch Freunde und sind unheimlich viele in der CDU. Und das, aber das ist natürlich ein anderes System. Und ich bin kein Systemmensch. Ja, deswegen bin ich auch selbstständig und ich arbeite nicht in so einer Monsterkanzlei, wo 2000 Anwälte sind, ich bin das kleine Rädchen unten, sondern ich wollte ja direkt mitgestalten und vielleicht war es auch Faulheit, dass ich sagen kann, ich möchte den steilen Weg nicht durch die Partei gehen, den Thomas Kufen vielleicht gegangen ist, aber das war nicht mein Ding und beim EBB wurde ich mit offenen Armen entgegengenommen und den Zuspruch habe ich angenommen, sagen wir mal so. Das war auch sehr, sehr persönlich, fand ich auch sehr ansprechend. Und das hat einfach gepasst, würde ich sagen.
Ja. Was hat denn die Familie gesagt, dass sie jetzt Oberbürgermeister werden wollen? So nach dem Motto, ja, du hast ja eh nicht genug zu tun. Oder wie war das? Wie
ja, meine Frau war jetzt so nicht so begeistert. Ja, bindest ja schon wieder was Neues an, fein und... sie hat es dann mit einem Schmunzeln entgegengenommen, ja, wenn du meinst, du müsstest das machen, dann mach es halt. Nicht? Und, aber du weißt schon, dass das auch Aufgaben sind und Pflichten sind. Und ja, als das dann losging, auch mit dem Wahlkampf, mit den Plakaten, hat sie gesagt, nein, jetzt sehe ich jeden Morgen, wenn ich jetzt die Strecke zur Praxis fahre, sehe ich dich jeden Morgen. Und zurück sehe ich dich jeden Morgen.
Ja, ja, das ist doch schön. Was würde es Ihnen denn bedeuten, wenn es tatsächlich klappt, wenn Sie Oberbürgermeister von Essen wären?
Ich wäre glücklich und total stolz. Ja, also, mir bedeutet diese Stadt wirklich viel. Das habe ich in den Jahren gemerkt, wo ich studiert habe, wenn man weg ist. Da war erst Würzburg und hinter Gießen. Die Ruhrpottler, die ziehen sich wie Magnete an. Das ist ganz komisch. Die finden sich irgendwie alle. Und dann, wo kommst du her? Ja, Duisburg, ja, Dortmund, hier und da. Da verstehen sich sogar dann Schwarz-Gelbe und Blau-Weiße. Ja. Und da habe ich dieses Heimatgefühl oder diese Sehnsucht nach der Heimat kennengelernt. Und ich war so froh, als ich wieder zurück war. Und das ist schon, also Essen bedeutet mir viel. Und Oberbürgermeister dieser Stadt zu sein, ist schon eine Sache, die ich, ja, schon so traumhaft im Sinne von, dass es was Wunderschönes sein. Ja.
Aber würde Sie die Arbeit als Rechtsanwalt dann nicht, ja, würden Sie das nicht vermissen dann?
Ja, sagen wir so, dann bin ich ja Anwalt von Essen. Ja. Also es ist ein anderer Mandant, anderes Klientel sozusagen. Ich glaube gar nicht mal, dass das so viel verschieden ist zu der jetzigen Arbeit. Wenig Juristerei, aber das Kümmern um andere Leute Probleme. Und das ist ja mein Ding. Das ist ja, mache ich ja den ganzen Tag seit 25 Jahren nicht anderes, sich um andere Leute Probleme zu kümmern und zu gestalten, zu bewegen. Und das will ich ja machen. Und deswegen ist das Gleiche, nur größer.
Nur ein bisschen größer, genau. Die Kanzlei ist ein bisschen größer dann.
Und mehr Mitarbeiter.
Ja, ein paar mehr Mitarbeiter wahrscheinlich, das stimmt. Ja, wenn Sie denn tatsächlich mal ein bisschen Freizeit haben, irgendwo, vielleicht am Wochenende, ja. Wie verbringen Sie die am liebsten?
Also am liebsten, wenn ich es wirklich schaffe, dann nehme ich meine Kamera mit und dann ziehe ich los und da kann ich am besten abschalten. Dann gehe ich los, dann fahre ich wirklich dann zu den Brachen, zu alten Zechenanlagen, ob das jetzt Essen, Zollverein, sehr viel natürlich, aber auch Duisburg, Dortmund, Bochum, querbeet, früher der alte Kruppgürtel noch, war sehr interessant, der jetzt nicht mehr so spannend ist für den Fotografen. Und da kann ich extremst gut abschalten. Ja. Und dann ist man so fokussiert auf das Objekt, auf die Kamera, das Durchstöbern durch alte Anlagen und ja, das tut gut auch.
Ja. Ja, was fasziniert Sie daran? Also wie sind Sie dazu gekommen,
Foto? Das habe ich damals, da war ich minderjährig, sage ich jetzt mal 17, 18, da habe ich mir die Kamera von meiner Mutter geschnappt. Eine Canon, Spiegelreflex, heiliges Ding von meiner Mutter, habe ich natürlich heimlich genommen und bin dann zur Zeche Karl Funke runtergegangen. Da dachte ich, fotografiere einfach mal, mach mal was. Und war natürlich verboten, da reinzugehen, klar. Und wenn da keine Wachhunde waren von der RAG, dann ist man natürlich reingegangen und dann ist man durch diese alten Hallen gegangen. Sie kennen es ja wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Und die alte Schachtanlage von Karl Funke war ein Riesenteil, war das. Und da bin ich mit der Kamera durch und es gibt noch ein paar wenige Aufnahmen, wo ich noch gefunden habe, so Dias noch. Und dann, das hat mich total fasziniert. Und diese Faszination von diesen alten, diese Lost Places. Ne? Und dann die Zechen, die Geschichte dahinter, das Leben der Bergleute. Und das hat mich eigentlich nie losgelassen. Mhm. Dann habe ich dann irgendwann wieder angefangen, als ich dann wieder irgendwann so ein bisschen nach der Selbstständigkeit so ein paar Minuten Zeit gefunden hatte. Und,
ja. Was war Ihr schönstes Motiv bis jetzt?
Zollverein, hängt jetzt leider nicht hier. Und, das ist auch eines meiner Lieblingsmotive. Da habe ich viele Monate dran rumgewerkelt, bis es so war.
Da sieht man den Doppelbock.
Ja, so ja, genau, den Doppelbock und das die Anlage von hinten im Prinzip rüber und aus dem Hofbereich. Und ja, das ist so eins schon meiner Lieblingsmotive. Mhm. Und dann gibt es noch eine in Braun, die ist leider jetzt nicht hier, die ist zu Hause auf jeden Fall. Kann ich Ihnen jetzt leider nicht zeigen. Das andere zu Hause.
Ja, das andere zu Hause. Genau. Ja, wir sehen ja auch noch die Villa Hügel ein bisschen in anderen Farben. Also das heißt, Ihnen ist es auch wichtig, das nicht einfach nur abzulichten, sondern auch ein bisschen künstlerisch eine Note reinzubringen.
Genau. Die Intention war immer, das sind ja die Alltäglichkeiten, die man sieht. Ob das jetzt Straßenzug ist oder Zollverein, das ist ja auch die Kokerei. Mhm. Man guckt auch alles immer drauf, man sieht es, ah, ja, kenne ich, weiß ich, weiter. Mhm. Ja, und manchmal ist es ja schon interessant, sich einfach nochmal umzudrehen auf einer Straße. Wie ist der Blick nach hinten? Mhm. Und für mich war das so ein Gedanke, wie ist das, wenn ich die Farben verändere dann? Das Gewohnte verändere ich so, dass es nicht mehr gewohnt ist. Mhm. Und versuche damit die Leute darauf zu lenken, das, was alltäglich gesehen wird, mal anders zu sehen. Mhm. Also kannst du natürlich auch sinnbildlich jetzt philosophisch weit treiben, bin jetzt aber kein Philosoph, aber für mich ist wichtig, dass man auch eine gewisse Vielfältigkeit bei vielen Sachen, wie kann man die Sachen auch sehen, wie kann man einen Menschen so verstehen, wie kann man eine andere Sache erkennen in irgendetwas, das ist auch ein bisschen berufsbedingt, ne? Weil ich erkläre ja auch immer die Welt, die Quadratur des Kreises, ne? Und sage, die Erde ist doch flach, weil, aber na, übertrieben, aber so versucht es mit Bildern, sagen, guck doch mal auf die alltäglichen Sachen, sieh darin vielleicht mal was anderes oder kenn das anders. Und
ja, genau. Ja, so ein anderer Blick, eine andere Perspektive. Genau, ja. Ja, Sie machen ja generell auch ein paar Dinge anders, unter anderem sind Sie gerne auf Schalke.
Ja, wie kommt das denn? Schwieriges Thema hier in Essen. Ich weiß, dass es ja noch einen anderen Verein in Essen gibt, der ziemlich weit oben spielt, aber natürlich nicht so weit wie Schalke, ist klar. Nein, also ich, sagen wir mal so, ich fange mal hinten an. Mhm. Früher bin ich auch gerne oder häufig zu Rot-Weiß gegangen. Das war der Vater von Freund damals, der war Polizist. Und da hatte man gesagt, komm Jungs, komm mit und so, hier Rot-Weiß, Hafenstraße, mhm. Jörg Melches noch, komm mal mit, können wir umsonst hier, ne? Und mhm. so weiter. Ne? Da bin ich mal mitgegangen. Fand ich mal total toll, hat mich mal fasziniert. Die Familie ist allerdings komplett blau-weiß. Mhm. Ja? Und da gab es auch gar keine zwei Meinungen. War aber auch schon immer, mein Onkel hat mich immer auf Schalke mitgenommen, dann mein Parkstadion mhm. noch. Und da bin ich schon, ja, das war schon infiziert, kann man sagen. Und das hat mich auch nie losgelassen. Mhm. Und diese Faszination Schalke, ist, die kann man nicht beschreiben. Das mhm. ist, entweder bin ich Schalke oder ich bin keiner. Mhm. Und jetzt Ihre Frage. Ja, ich habe lange überlegt, was schreibe ich in diesen Bogen rein zu den mhm. Fragen der Lieblingsorte. Ja. Und jetzt hätte ich natürlich flunkern können, reinschreiben können, Hafenstraße. Und, mhm. Aber nein, das mache ich nicht. Ich bin ja ehrlich und ich gehe das Risiko ein, dass ich von den Rot-Weißen dann verbal einen draufkriege. Aber ich habe nichts gegen, Rot-Weiß, wirklich nicht. Also ich bin mhm. jetzt keiner von diesen Kontrahenten, die sagen können, ne, wenn du das. Mhm. Aber Blau-Weiß ist schon die Liebe, ja, muss mhm. man sagen. Ich bin auch Mitglied und die von meinem Sohn und die Enkel, zwei Enkelkinder und alle schon sofort angemeldet und da gibt es auch gar keine Chance haben die. Also vor der Taufe sind die schon Mitglied.
Ne? Ja. Ja, niemand ist perfekt. Das ist ja so. Jeder hat seine Laster im Leben.
Ja, ja. Ja. Ich habe mir das ausgesucht.
Ja, ja gut. Anderes Hobby, das haben Sie vorhin auch schon mal kurz angesprochen, dass Sie auch gerne kochen und auch besser als Ihre Frau, habe ich schon rausgehört. Was kochen Sie denn am liebsten?
Ich glaube, ich mache eine ganz gute Bolognese. Mhm. Die liebt mein Sohn auf jeden Fall. Und der fasst auch keine andere Bolognese an, aus dem Glas mhm. oder anders. Und das macht ganz gut. Und mhm. Ja, ich koche ein Querbeet. Ich mache ein ganz gutes Gulasch. Mhm. Das, meine Frau ist jetzt nicht so Gulasch-Fan, aber ich mache es trotzdem gerne. Und ja, mhm. also von Reisgericht mit Hühnchen, Pizza, alles. Ich mache alles Querbeet. Ich bin dann auch mehr in den Kreativbereich tätig. Das mhm. heißt, ich gucke mal einmal so ein Kochbuch rein, was gibt es, oder hier im Internet und das sieht ganz gut aus, kaufe mir die Zutaten, koche dann einfach so aus dem Bauch raus nach. Mhm. Und das klappt eigentlich immer ganz gut, muss ich sagen.
Ja, man hört schon raus, also Sie brauchen immer so ein bisschen kreativen Ausgleich zu dem Bürojob, ne?
Definitiv.
Also, Fotografie, Kochen, gut, Schalke ist auch sehr kreativ. Ja. Ja, also das ist schon wichtig, ne? Also so ein Ausgleich zu, ja, zu finden, ja, zu dem Bürojob.
Ja, ja, mhm. weil es ist ja, sag mal, es ist ja kein, ist ja jetzt keine Kirmesfahrt jetzt hier, dieser mhm. Beruf, ne? Und mhm. Karussell fahren tut man anders eben und hier, das sind schon sehr anspruchsvolle, formale Sachen mit sehr, ja, schon sehr anstrengend, komplizierte Sachen, also es ist ja nicht so, dass, ich habe ja jetzt immer so Anwaltsserien, ne? Dann, die fahren immer rum und spielen Matula und dann Kram hier rum oder was auch immer, das ist ja im reellen Leben nicht so. Mhm. Ja, also das reelle Leben als Anwalt besteht ja darin, dass man die meiste Zeit hier in dem Büro sitzt, man wühlt die Akten, man liest Kommentare, man liest Entscheidungen durch, das sind ja Stunden, die man nur liest. Mhm. Und daraus dann sich irgendeine Meinung bildet und sagt, das muss ich zu Papier bringen, man diktiert das dann rein. Und Recherche, viel lesen, denken, nachdenken, daraus eine Lösung finden, um dann das zu Papier zu bringen und eine optimale Lösung für den Mandanten zu erreichen. Und das mhm. ist schon sehr anspruchsvoll, sehr anstrengend eben. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann, ja, also entweder muss man was Kreatives machen oder ein Gläschen Wein trinken. Und,
mhm. Oder Musik anmachen. Zumindest habe ich gehört, Sie sind Fan von Iron Maiden oder zumindest interessiert. Wie kommt das? Also,
wie sind Sie Rock, dazu? Also Rockmusik war schon mhm. immer ein Thema bei mir mhm. und ich höre also alles querbeet im Rockbereich. AC/DC war ich ja letztens auch mal gewesen. Guns N' Roses, Miss Iron Maiden hatte sich angeboten. Das war ein Tag vor dem Urlaub, bevor mhm. wir losgefahren sind und da haben wir noch gehadert, ob wir das zeitlich hinkriegen, weil ich wollte unbedingt dahin und mhm. Freunde aus der Schweiz, die hatten dann gesagt, da musst du hin, ich meine, das sind so totale Rockfans mhm. und da habe ich die einfach dann, meine Frau war ja, ja oder ja, ne? mhm. und dann habe ich die bei Event Siemenhall gebucht und dann sind wir dann dahin gefahren.
Und?
Ja, großartig. Großartig. Also es ist schon eben, ich habe wirklich alte Platten aus den 80ern noch von Iron Maiden. Und wenn man die dann jetzt so nach 40 Jahren dann hört, was man dann vor 40 Jahren mal so zu Hause auf dem alten Plattenspieler gehört hat, das ist schon sehr cool, muss man sagen. Ja,
ja, wer weiß, vielleicht spielen ja irgendwann noch mal im Stadion an der Hafenstraße.
Sehr gerne. Wird ja ausgebaut.
Ja, genau, das wird ja jetzt ausgebaut, tatsächlich. Also es wird noch mal ein bisschen größer. Ja. Jetzt die Frage natürlich noch mal ein bisschen auf Essen gemünzt. Warum leben Sie gerne hier? Also Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie grundsätzlich gerne hier leben. Warum genau? Warum Essen?
Weil Essen eine unheimliche Vielfalt hat. Mhm. Also das ist gerade diese schwieriges Wort, Bipolarität. Also ich habe diese klassische Nord-Süd-Seite, die man ja, da kann man drüber schimpfen, aber auf der anderen Seite hat sie auch natürlich einen Reiz. Mhm. Ich habe den harten Norden und ich habe den etwas grüneren Süden, sage ich jetzt mal, wobei der Norden auch grün ist. Mhm. Ja. Ich mag das, diese Vielfältigkeit. Ich habe dann eine Margaretenhöhe oder Kettwig, die ja idyllisch ländlich wirken. Mhm. Ja, und dann habe ich aber auch natürlich andere Stadtteile, also ich will nicht Vogelheim gerade sagen, weil, aber Altenessen ist ein ganz anderer Stadtteil als Kettwig oder Margaretenhöhe. Aber beides ist Essen. Mhm. Ja, und beides hat aber einen Reiz eben. Und es, beides sind, da leben ja, die Menschen. Die haben halt schon eine gewisse Ehrlichkeit und das ist ein besonderer Schlagmensch einfach. Mhm. Und den kriegst du, wenn ich jetzt, ich war in Würzburg, Frankenland, das sind Galaxien. Also da ist gefühlt der Franzose uns ähnlicher als der Franke. Ja? Und das ist so, und dann merkt man, wenn man wieder heimkommt, ja, das ist hier schlägt das Herz und das Herz auf der Zunge. Und
An welchen Stellen hier in der Stadt halten Sie sich nicht so gerne auf?
Tatsächlich Innenstadt mittlerweile. Also ich finde es, war ja auch so ein Anlass für mich, mal in die Politik aktiv weiter reinzugehen, weil ich finde es einfach bitter schade, was mit der Innenstadt passiert ist. Und ich bin früher wirklich gerne in die Stadt gegangen, also von den 80ern, 90ern und gerne mal rein und dann, ob das jetzt die Höhle war, von Karstadt hören, lesen und dann runter und dann Geschäfte laufen und davon ist nichts mehr da. Das ist natürlich online, klar, online geschuldet auch, aber meiner Meinung nach ist auch viel zu wenig gemacht worden und immer nur lamentiert und neues Gutachten hier rechts und links und aber es passiert nichts. Und das ist immer dieses, wenn man als Praktiker sitzt und es nur Theorie, da werde ich kribbelig. Und das ist, und da sehe ich die Innenstadt, wo ich sage, ich gefühlt sehr, sehr ungern durchgehe. Und da sagte ich, das würde ich auch gerne ändern, tatsächlich. Mhm. Ja.
Was würden Sie denn da gerne ändern? Also was, ich meine, so Geschäfte zurückzuholen, ist ja, glaube ich, in jeder Innenstadt irgendwie schwierig. Mhm. Aber man kann natürlich auch drumherum was gestalten.
Ja, also es gibt ja viele Pläne und es gibt ja nicht nur schlechte Pläne, muss man ja auch sagen. Also es gibt ja dann die, was durch den jetzigen Rat auch angefordert wurde, ich habe mir das durchgelesen, diese grüne Bänder, blaue Bänder und so weiter, grundsätzlich finde ich das gar nicht schlecht. Also grün in der Innenstadt finde ich wichtig, blau, also Wasser auch, ich könnte mir mehr Brunnen vorstellen. Ich hatte mal eine ketzerische Idee, es gibt ja die Berne, den kleinen Fluss, der ein Bernewäldchen anfängt, ob man diese Berne nicht mal quasi in Rücksprache mit der Emscher Genossenschaft irgendwie durch die Stadt laufen lässt. Mhm. Hintergrund ist, ich bin gerne in Freiburg in Süddeutschland. Und da gibt es die Bächle, genau. Und diese Bächle finde ich total faszinierend. Die geben eine unschöne Atmosphäre. Mhm. Und da dachte ich so, das Bächle von Essen wäre die Berne. Fängt auch mit B an. Und ob man da irgendwie in diese Richtung was machen kann, das gibt schon mal eine andere Atmosphäre. Mhm. Ja, und dann runter bis Vierhofer oder Limbecker und dann Wasserspiele und gerne auch mehr Bäume. Also ich bin grundsätzlich auch grün, nicht wählerisch, aber gerne grün und viel Wasser, ja. Mhm. Die Optik der Stadt, die bringt natürlich auch so gewisse Gefühle mit sich, die man sagen kann, wenn man jetzt Freiburg anguckt, oder andere Städte, oder wird auch gesagt, guckt ihr Münster oder Amsterdam an, auch wegen Radverkehr, die ganze Geschichte. wenn ich jetzt Münster und Amsterdam mit Essen Innenstadt vergleiche, dann stolper ich schon ordentlich. Ja. Mhm. Und also wenn Essen wie Amsterdam aussehen würde, bin ich der allerletzte, der sagen würde, nur noch Fahrrad hier. Mhm. Ja, ich habe nichts gegen Fahrrad, ich fahre gerne Fahrrad. Mhm. Ja, ich habe nichts gegen Fahrrad, die Mobilitätswende auch überhaupt nichts. Mhm. Ja, ist mir auch ganz wichtig, dass es auch mehr Fahrrad reinkommt in die Stadt. Ja, mhm. aber mit Maßen, aus meiner Sicht eben. Mhm. Und dann auch gerne, wie gesagt, Innenstadt, holländische Verhältnisse gerne, wenn das so aussieht wie Amsterdam, Münster oder Kopenhagen. Ja. Mhm.
Wenn, also Sie machen ja gerne Fotos. Wenn Sie jetzt ein Foto imaginär machen könnten von der Stadt Essen, wie Sie sie sich vorstellen in den nächsten, weiß nicht, 5 bis 10 Jahren, was wäre auf dem Foto zu sehen?
Glückliche Menschen, die gerne durch die Stadt laufen mhm. und mit Stolz sich die Stadt angucken und sagen, das ist unsere Heimatstadt.